Klartext, der Aschur-Talk mit Nicoletta Cimino. Klartext wird euch präsentiert von Klaus und Kappeler AG in Brück, eurem Photovoltaik-Spezialist. Ob Planung, Neuinstallation oder Unterhalt, alles aus einer Hand für eine leistungsstarke PV-Anlage. Mehr unter g-k.ch.
Willkommen beim Klartext auf Radio Kanal 3, Aschur.ch und als Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge, zu diesem Gespräch mit Menschen aus der Region, die etwas zu sagen haben. Heute an diesem Osterwochenende eine Frau, die an solchen Feiertagen meistens viel zu tun hat, die Pfarrerin der reformierten Kirchengemeinde Bürglen. Zu Bürglen gehören die Gemeinden Egerten, Brück, Jens, Merzligen, Schwadernau, Studen und Worben. Willkommen beim Klartext, Lea Wenger.
Merci vielmals.
Als einstige Frage, Lea Wenger, die ich all meinen Gästen stelle, wo findet ihr, müsste man mehr Klartext reden?
Mir dünkt es ganz allgemein zwischen Menschen. Klarer reden. Also, es dünkt mich, gerade auch, wenn ich so als Pfarrerin unterwegs bin, dass viele Sachen so ein bisschen vielleicht hinter dem Berg gehalten werden, weil man Angst hat, was ist die Reaktion? Und ich glaube, man darf ehrlicher sein miteinander und offener. Und es tut natürlich auch so ein bisschen bedingen, dass das Gegenüber dann auch respektvoll und offen reagiert. So, aber ich fände es schön, wenn wir eine Kultur könnten etablieren, wo das möglich ist, Klartext zu reden miteinander.
Ich werde mich kurz vorstellen. Ihr seid 1989 geboren, zu Maglingen aufgewachsen, ihr habt die Schule in Biel besucht, das Gymi auch. Dann habt ihr das Studium angefangen von der Theologie, zuerst auch noch zusätzliches Jahr Germanistik in Basel, später dann auch weiter studiert in Zürich. Ihr seid seit 5 Jahren Pfarrerin von der reformierten Kirchengemeinde Bürglen. Ihr seid verheiratet und habt mit eurer Frau ein Kind. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Höchstens noch mein Austausch oder einfach mein Semester, Auslandssemester in Berlin, das war noch so prägend gewesen, also für die theologische Ausbildung.
Ich glaube, über das reden wir dann auch im Gespräch. Merci vielmals für die Ergänzung. Lea Wenger, jetzt zum Toastern, wie viele Predigen habt ihr?
Gar keine, tatsächlich. Wir sind ein sehr grosses Team von Pfarrpersonen, die uns das aufteilen. Und jetzt, ich habe dieses Jahr jetzt meine Predigt. Ja, dann bin ich frei.
Geht ihr in die Kirche?
Nein, ich gehe nicht in die Kirche. Genau. Ich muss sagen, wenn ich nicht am Arbeiten bin, bin ich eher wenig in der Kirche.
Mhm. Kirchen werden immer leerer, das weiss man, nicht nur bei den Reformierten, auch und vor allem auch bei den katholischen Kirchen. Jetzt, wie ist das in eurer Kirchengemeinde? Merkt ihr das auch? Wie viele Leute sind alle so im Gottesdienst?
Wir haben so eine Stammgemeinde, würde man sagen, um die 30 Personen, die kommen, wenn nichts Spezielles läuft. Also wir haben oft den, wenn irgendwie ein Jodlerchor singt oder so, das ist schnell mal um die 60, 70, so, aber so 30.
Mhm. Jetzt feiern wir Ostern das Wochenende. Was bedeutet euch das Fest?
Ostern ist ja so ein bisschen der Grundstein von unserem Glauben eigentlich, oder vom christlichen Glauben. Mir bedeutet der bedeutet Ostern ganz fest so das Bild von Hoffnung, vom neuen Leben, so die Zusage, trotz allem, in allem Schwierigen, Schlechten, Traurigen, was passiert, ist immer wieder das Licht, das wieder kommt, wo uns begleitet und irgendwie auch wieder aufhilft.
Ja. Weihnachten ist ein anderes wichtiges Fest im Christentum. Was ist für euch, oder was bedeutet euch mehr, Ostern oder Weihnachten?
Ostern. Und ganz speziell auch der Karfreitag. Ja, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber so eine Lieblingsfeiertag von mir. Oder, ja, ich finde das einen ganz wichtigen Tag, weil er eben das Schwere zulässt. Mhm. Genau.
Das ist ja noch interessant, oder? Mhm. Bei den Reformierten ist der Karfreitag, glaube ich, der höchste Vierte. Bei den Katholiken ist das nicht so. Warum? Warum der Unterschied?
Das kann ich ehrlich gesagt so nicht beantworten. Ich weiß es nicht.
Vielleicht, weil die Reformierten sowieso ein bisschen mehr auch noch am weltlichen und schlechten zugewandt sind, in dem Sinn, dass man das so annehmen muss. Und ich bin Katholikin, ich darf sagen, Katholiken, vielleicht zu, jetzt machen wir einfach ein Fest. Und das ist dann vielleicht am Karfreitag nicht so
gegeben. Ja, ich weiss nicht, ich erlebe schon die reformierte Kirche sehr fest, so, dass man sich immer wieder dieser Ambivalenz stellt, auch vom Leben und vom Glauben.
Mhm.
Und, ja.
Ihr habt schon im Gymi als Ergänzungsfach Religionslehre gewählt. Ist euch der schon sehr früh der Glauben und die Religion wichtig
war? Ich würde sagen, ich bin klassisch reformiert aufgewachsen. Also wir haben zwar am Abend hat unsere Mutter mit uns ein Gebet am Bett noch gesprochen, gebetet, so, aber wir sind nicht irgendwie sehr fest religiös aufgewachsen oder viel in die Kirche. Aber ich weiß nicht, ich hatte so eine Grundneugier auf das, was jetzt da in dieser Bibel steht auch und was da wahr ist und wie war es genau mit dem Jesus gewesen und so eine Neugier. Ja.
Mhm. Wie seid ihr aufgewachsen? Ihr habt gesagt, nicht sehr religiös, also nicht wahnsinnig religiös. Die Religion hat zwar eben eine Rolle gespielt, so in den Alltagsritual. Was habt ihr für eine Kindheit gehabt, zu Macklingen?
Ja, sehr freie. Also wir sind am Waldrand aufgewachsen, neben dem Bauernhof, neben der Hostet. Wir waren sehr viel draussen. So die Nähe zur Natur hat sicher auch so mein Glauben ein bisschen geprägt. Ein sehr naturnäher Glauben, wenn man das so sagen kann. So die Spiritualität, die man in der Natur findet, sagt mir sehr viel. Und verstehe ich auch viele Menschen, die sagen, sie zum Beispiel gehen am Sonntagmorgen lieber im Wald laufen, also in einem Gottesdienst.
Ja. Ihr seid eine 36-jährige Frau, also eigentlich noch eine junge Frau. Jetzt, wenn ihr alle an so Fest seid, wo man euch vielleicht nicht kennt, und dann kommt ja immer die Frage, was machst du so? Und dann sagen sie, ich bin Architektin oder ich arbeite dort und dort, ich bin KV, und ihr sagt, ich bin Pfarrerin. Wie wird das so aufgenommen? Das erwarten wir jetzt nicht primär, oder? Bei einer jungen, modernen Frau.
Ja, das stimmt. Es sind die Augen immer ganz gross. Genau. So, was? Darfst du heiraten? Und so. Viel wird, ist also die Frage, ja, katholisch reformiert, was sich vermischt, wo viel Unwissen auch da ist. Mhm. Und da ist es aber auch spannend, wie mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und auch so ein bisschen über die Vorurteile zu reden. Und viel kommt dann die Anschlussfrage, ja, bist du fromm? Und dann muss ich dann zurückfragen, ja, was heisst denn für dich fromm? Mhm. Ist das etwas Schlechtes? Warum? Also, es gibt immer sehr interessante Gespräche daraus.
Mhm. Und vielleicht auch als jüngere Frau noch, die noch im Studium war, ja, ist jetzt nicht so ein wahnsinnig hoher Coolheitsfaktor, oder, wenn man Theologie studiert?
Nein, das stimmt schon. Also, wenn man an einer Party war und gesagt hat, man studiert Theologie, dann ist oft die Gegenfrage gekommen, ja, was? Geologie? Biologie?
Ologie, etwas
einfach. Irgendetwas, genau. Und dann hat man dann erklären, was ist denn das genau? Aber wenn man wie drin ist, in dieser Gemeinschaft von TheologiestudentInnen, ist es eben schon sehr cool gewesen. Also es ist, ich kenne, glaube ich, keine Fakultät, die so hat können feiern können wie die theologische Fakultät. Also es ist schon eben auch wieder dort mit sehr vielen Vorurteilen gekoppelt.
Ja, was ist es denn, was euch am meisten hat gefallen im Theologiestudium? Kann man das sagen?
Ja, eigentlich schon immer die praktische Theologie. Also die Frage, beispielsweise wie man Predigten schreibt, aber auch rund um Seelsorge. Das und die systematische Theologie, also die ethischen Fragen, ja, wie kann man das auslegen? Ja.
Ist eigentlich noch interessant, das habe ich mir gar nicht überlegt, wenn ihr sagt, ja, wie man eine Predigt schreibt. Also eigentlich seid ihr ja ganz viele Sachen in einem Beruf, oder? Ihr seid eben Seelsorgerin, gleichzeitig seid ihr auch Kommunikatorin, dass ihr müsst gut kommunizieren, wenn ihr eine schlechte Predigt schreibt oder etwas, was total uninspiriert ist, ja, dann lässt niemand zu, das tut ja auch niemand irgendwie beflügeln. Und eigentlich, ja, ganz viele verschiedene Sachen in einem.
Ja, das stimmt. Wir sind auch, wir sagen so ein bisschen, wir sind Generalisten eigentlich. Es ist eine Generalistenausbildung. Kommunikation, Schreiben ist sehr wichtig. Also alles, was mit Wortsprache, geschriebenen Texten zu tun hat, ist sehr wichtig. Es ist aber auch Seelsorge, Psychologie ist sehr wichtig. Philosophie, es ist, ja.
Geschichte auch,
Geschichte,
oder?
Genau.
Also ich meine, das hat natürlich sehr viel mit Religion zu tun, oder?
Ja.
Und mit Theologie. Wo ihr habt gesagt, irgendwann hat er ja euren Eltern auch gesagt, ja, ich habe mich eingeschrieben an der Uni und ich gehe Theologie studieren. Wie war da die Reaktion gewesen?
Sehr positiv, eigentlich. Ja, ja, sehr offene Eltern, von dem her ist das wie nie so ein Thema gewesen, ja.
Ich habe gelesen, ihr habt eure Ordination 2016 gehabt. Also Ordination ist quasi dann, wenn ihr zur Pfarrerin gemacht werdet.
Genau.
Jetzt bei den katholischen Priestern gibt es ja eine Priesterweihe, die ist recht, ich glaube, so ein bisschen theatralisch, oder liegt man auch am Boden zum Teil. Was passiert bei einer Ordination in einer reformierten Kirche? Wie ist das gewesen, der Tag, wo ihr zur Pfarrerin seid worden? Ganz offiziell.
Also zur Pfarrerin wird man eigentlich, oder nicht eigentlich, wird man erst richtig, wenn man nachher eine Stelle hat. Dann ist der Einsetzungsgottesdienst und eigentlich mit der ersten Stelle ist man Pfarrerin. Mhm. Vorher ist man VDM, also man ist Dienerin am Wort Gottes.
Mhm.
Zudem wird man eigentlich in der Ordination, mit der Ordination gemacht. Und das ist schon sehr ein feierlicher Tag gewesen, vielleicht das feste Gottesdienst, wo man im Prinzip den Auftrag bekommen hat, im besten Wissen und Gewissen so den Auftrag ausführen und auch ein Segen hat mitbekommen, also dass man wie die Kraft hat für das, den Beruf, der ja für viele auch berufig ist,
ja,
zu leben und zu gestalten.
Ist es für euch auch eine Berufung?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, eher nicht. Es ist sicher ein Beruf, den ich mit sehr viel Herzblut mache, wo ich jetzt nicht würde sagen, es ist ein Beruf, für Brötchen zu verdienen. Das definitiv nicht. Also, ich erlebe sehr viel Sinnhaftigkeit in diesem Beruf und es ist etwas, was sehr persönlich auch ist. Darum vielleicht auf eine Art schon eine Berufung, aber es ist trotzdem immer für mich sehr fest einfach auch ein Beruf.
Mhm. Also das heisst, auch dir sagen, hey, irgendwann bin ich am Abend auch mal nicht mehr in der Funktion und habe auch noch ein Leben sonst irgendwie.
Ja, es kommt auch sehr darauf an, in welcher Kirchgemeinde wir arbeiten. Dass ich ja früher auch in einem Landpfarramt gearbeitet
habe. Auch im Kanton Bern, oder?
Genau, wo ich alleine war. Und dort ist schon, fühlt man sich eher noch verpflichtet, auch am Abend noch die Tür aufzumachen. Und jetzt aber, es ist wie, ja, im städtischen Gebiet ist es wieder ein bisschen anders. Die Erwartungen sind auch andere.
Ja, eben, ihr wohnt zu Brügg mit eurer Familie, mit eurer Frau, mit eurem Kind. Jetzt ist vielleicht auch ein bisschen wie ein Lehrer. Ich bin zu Brügg aufgewachsen, darum kenne ich das Dorf ein bisschen. Ich denke, Lehrer, Pfarrerin, oder da ist man in dieser Dorfgemeinschaft, dann triffst du die Leute, wenn du einkaufen gehst, du triffst sie irgendwie, wenn du gehst spazieren an der Aare, was auch immer. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Herausforderung ist, sich auch mal abzugrenzen, oder? Weil man gehört ein bisschen allen.
Das stimmt, und man ist schon, man ist immer verfügbar, so. Man kann nicht im Garten jetten, ohne mit den Leuten zu reden, oder wenn man einen schlechten Tag hat, halt ein bisschen grummelig zu sein. Ja. So, oder es hat für mich viel gebraucht, um zu sagen, ich gehe jetzt mit der Trainerhose ins Wohin einkaufen, weil ich bin ja nur ein Mensch. So. Ja. Aber ich glaube, das muss man sich wie auch rausnehmen. Und, aber ich habe auch das Gefühl, dass es bei den Leuten im Dorf auch gut aufgenommen wird, wenn man einfach sich selber ist und nahe ist bei den Leuten.
Mhm. Wir kommen schon zum ersten Lied. Ich sage ja, all meinen Gästen sollen mir doch 3 Lieder mitbringen, die etwas bedeutet oder wo sie etwas dazu können sagen. Das erste Lied, das ihr habt mitgebracht habt, ist von Al Jarreau, «Could You Believe?». Warum das Lied?
Das Lied verbinde ich sehr fest mit meiner Kindheit. Wir haben eine Platte von Al Jarreau und eben das Lied sehr viel gehört und dazu gesungen und tanzen in der Stube. Und das ist für mich ja, so meine Familie, meine Kindheit. Und also er hat natürlich einfach eine gewaltige Stimme, ein wahnsinniges Können auch. Und inhaltlich vom Text her hat es auch wieder so die Hoffnung irgendwie, was mit sich oder was transportiert.
Hört ihr so mit eurem Kind?
Ja, ja. Genau.
Gut, lassen wir rein.
What you do, it'll courage to carry, the courage to carry, courage to carry your freedom up on high, child. Go ahead and carry your freedom up on high. Lay your burden softly down. Kings and prophets dead for freedom. Precious dreams imprisoned underground. But I got the song that I sing, and I'll make the mountains ring. Tell my mama that I homeward bound. Could you believe in a dream when I tell you that it's true? And could you believe, precious, precious friend of mine, would you believe when it seems you are glad with what you do? It'll give you courage to carry, give you courage to carry mine. Just to carry your spirit up on high, Lord. Just to carry your spirit up on high. Up on high. I'm gonna carry. Oh, I'll make this promise, mama. I'm gonna carry. Ooh, and I promise to look for that little light, little bit of light. Gonna look for that light, gonna look for that little bit of light when my heart is in trouble. Oh, I'll make this promise to look for that light, little bit of light, when my mind is worried. You see the same light that brought the children through. Yes, and it's the same light, yeah, that brings the spirit through. Help you me, I'm gonna believe. Oh yes, I do believe. Oh yes, I do believe. I'm gonna believe. I'm gonna believe, y'all. And I gotta believe. I gotta believe. I gotta believe. My daddy taught me to believe. My mama taught me to believe. And I believe. And I believe. I believe. I believe in thee, thee. Just believe. 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 Just believe.
Das ist der Klartext auf Radio Kanal 3 und aschur.ch. Diese Woche, an diesem Osterwochenende, mit der Brücker Pfarrerin, mit der Lea Wenger. Lea Wenger, ihr seid seit 2020 Pfarrerin von dieser Kirchgemeinde Bürglen. Wie seid ihr aufgenommen worden?
Sehr offen. Ja, man hat, glaube ich, als Pfarrperson immer so ein bisschen einen Vorschuss. Ein Vorschussvertrauen. Das ist noch schön. Mhm. Sehr offen. Wir haben eine sehr gute Nachbarschaft. Ja.
Eben, ich kenne ja Brücken ein bisschen, welches ist eure Lieblingsecke?
Oh, gute Frage. Wahrscheinlich der Berletwald. Es ist natürlich sehr schön. Ich glaube, bei uns um eine Ecke und dann die Aaren. Aber ich bin ja gerne im Dorf, irgendwie so dort hückeln und den Leuten zuschauen, mit den Leuten reden.
Ihr seid mit einer Frau verheiratet. Ich habe gehört, es hat auch Leute gegeben, die das nicht so cool gefunden haben. Habt ihr auch unschöne direkte Reaktionen gehabt?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, aber das wäre das mit dem Klartext. Ich glaube, die Leute, aber es ist vielleicht auch gut, sagen dadurch nicht so Klartext, du behaltest das auch für sich. Und es sind mir eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen. So.
Auch nicht in die Kirchen austreten oder so.
Das weiss ich nicht, das schreibe ich natürlich nicht auf ihr Austrittsformular. Nein, eher umgekehrt, dass jemand austreten ist und mir dann noch extra ein Mail gemacht hat und gesagt hat, geschrieben hat, es ist nicht wegen euch.
Ja, okay, das ist noch schön, oder? Ja. Ihr seid Mutter, hat sich eigentlich euer Gottesbild verändert, seit ihr Mutter seid?
Oh, das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube schon. Das ist aber, glaube ich, ist in allen Situationen in meinem Leben, wo wie etwas Grosses passiert ist, ist es so gewesen, dass etwas dazugekommen ist oder etwas weggegangen ist.
Mhm. Wie war es denn jetzt gewesen?
Fürsorglicher. Ich glaube schon, das Bild als Gott, als eine Mutter, hat sich dort nochmal so ein bisschen verfestigt.
Mhm.
Ja. Wobei Gott, ja, eben, nicht Mutter, nicht im Sinn von, ja, alle Mütter müssen fürsorglich sein, das ist ja immer noch so ein Fass ohne Boden, aber einfach so das Umfassende, das Liebevolle, das Zugewandte, aber auch Klare.
Mhm.
Ja.
Mhm. Bei den Katholiken ist ja die Mutter Gottes eine sehr wichtige Figur, die Marienverehrung, die jetzt bei der reformierten Kirche weniger oder gar nicht der Fall ist. Ihr habt vorhin gesagt, eben, man hat ein bisschen den Anspruch, dass Mütter immer fürsorglich sind oder so, das überhöhte Muttergefühl. Spürt ihr das auch? Also, dass man wie so das Gefühl hat, ja, sie ist Pfarrerin und jetzt ist sie noch Mutter, das muss eine wahnsinnige liebe Frau sein und eine fürsorgliche irgendwie, dass man schon also die Erwartungen hat an euch.
Ja, definitiv, aber ich glaube, da bin ich eine von vielen Frauen oder weiblich gelesenen Personen, die einfach mit dem zu kämpfen haben. Ja, ein sehr grosses Thema, das mich sehr beschäftigt. Genau, es ist auch, also ich habe auch Rückmeldungen bekommen, du schaffst gerade wieder 80%, es ist aber dann schnell, das ist dann viel. Sich dort müssen zu rechtfertigen, als Frau und Mutter in diesem Beruf. Aber ich glaube, in jedem Beruf wahrscheinlich. Ja.
Ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber kann man eigentlich als Pfarrerin Karriere machen?
Man könnte schon, man könnte natürlich in die Kirchenpolitik, das könnte man schon machen. Also ein bisschen als Karriere kann man vielleicht das Wort zum Sonntag sehen, wo man dann im Fernsehen war. Aber so richtig Karriere eigentlich nicht, nein.
Nicht, dass man noch eben, bei den Katholiken kannst du irgendwann mal vielleicht Bischof, Kardinal oder sogar Papst werden.
Genau.
Ihr habt das Wort zum Sonntag angesprochen, das habt ihr auch moderiert im Schweizer Fernsehen. Da hat man auch sehr grosse Öffentlichkeit. Tut man sich dort wie anders geben oder sind vielleicht auch die Predigten, die man hat, sind die irgendwie anders, weil es eben nicht mehr so in dem geschützten in Kirchen ist oder in einem Raum, sondern das geht ja nachher raus und ist in allen Wohnzimmern von den Leuten, die das schauen.
Ja, man überlegt sich auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr. Es ist ja auch etwas, das nachher festgehalten wird, das kann man noch nachschauen, nachhören. Genau. Es ist nicht einfach wie bei einer Predigt nachher vorbei. Das schon. Und gleich habe ich sehr fest probiert, dort auch authentisch zu bleiben und die Themen anzusprechen, die mir wichtig sind.
Hat euch das Spass gemacht, das Fernsehen?
Es war eine grosse Herausforderung. Eine Weiterbildung, kann man fast sagen.
Mhm. Also Auftrittskompetenz sozusagen.
Ja, genau. Und sich für eine ganz kurze Zeit zu begrenzen für ein Thema und dort zum Punkt zu kommen. Mhm. Das fällt Fahrpersonen tendenziell schwierig, zum Punkt zu kommen. Und darum war das eine gute Übung.
Wie muss ich mir eigentlich einen Alltag von einer Pfarrerin konkret vorstellen? Was habt ihr für einen Ablauf? Gibt es das überhaupt?
Ja, so eben nicht. Und das ist auch das, was mich sehr reizt an diesem Beruf. Jeder Tag ist anders. Es ist immer ein Gemisch oder oft ein Gemisch von Büroarbeit, E-Mails schreiben, sehr viele Sitzungen, wenn man in einer grösseren Kirchgemeinde ist, so wie ich jetzt, sehr viel Koordination, Absprechen, Planungen, Projektplanungen, Gottesdienstplanung, wo sehr trocken ist und gleichzeitig aber dann auch die Psyche bei Menschen aus der Gemeinde, Kasualien, also Taufe, Hochzeiten, Beerdigungen, wo man wirklich bei den Menschen in den Stuben hockt. Es hat wie beides. Es hat kreative Momente, wo man etwas schreibt. Aber auch trockene Momente, wo man einfach muss, Büro machen muss.
Rechnungen oder was weiss ich, ja, Steuererklärung.
Genau. Und nein, das zum Glück nicht.
Ihr habt es gesagt, ihr seid bei Menschen daheim im Wohnzimmer, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Taufe vorzubereiten oder eben eine Beerdigung. Also eigentlich quasi wie so die zwei Momente in einem Menschenleben, die Geburt und der Tod. Was fordert euch mehr als Pfarrerin von diesen zwei Momenten?
Auch fast Taufe. Weil Taufe ist weniger greifbar vielleicht, das ist schon schwierig zu beschreiben. Bei der Taufe geht es hauptsächlich um ein Fest, um ein Freudenfest, und das ist auch gut. Und dort Taufe reinzubringen, ist manchmal eine grosse Herausforderung.
Mhm,
auch hat man bei Taufen oder bei Taufgesprächen viel mit Leuten zu tun, die eher kirchenfern sind. Also es ist zwar klar, ja, man möchte das Kind taufen, aber man möchte vor allem einfach das Fest haben, ist bei vielen im Vordergrund. Und dort eine gute Mischung zwischen Religion, Spiritualität, Glauben reinzubringen, aber auch Beziehungsaufbau zu machen. Sehr viel passiert dort in diesen ersten Gesprächen mit den Eltern. Beziehungsaufbau zu machen und wie so ein bisschen den Grundstein zu legen, dass ja, Vertrauensbasis wie da ist, für was es dann vielleicht mal schwierig wird.
Ja. Gibt es auch Leute, die ganz klare Vorstellungen haben, die wie sagen, ich möchte gerne, dass ihr das und das und das und das sagt und vielleicht diese Passagen und überhaupt noch das Gedicht oder so?
Das ist mehr bei den Hochzeiten.
Ja.
Ja, bei der Hochzeit ist es noch viel extremer so, dass viel genau wie einfach das und das hören.
Mhm.
Ja.
Es ist ja noch interessant, oder? Ihr habt es vorhin auch gesagt, dass zum Beispiel bei den Dolphinen ihr auch mit Leuten zu tun habt, die sonst nicht so in die Kirche kommen oder vielleicht nicht so viel in ihren Glauben leben. Und es ist ja sowohl bei der Dolphin, also bei der Geburt, wie auch beim Tod so, oder? Viele Leute gehen nie in die Kirche, aber sie wünschen sich dann trotzdem, oder auch die Angehörigen wünschen sich dann, dass man wie in dem Ritual vor einer Grabesrede oder einfach vor einer Abdankungsfeier, vor der Beerdigung, dem Verstorbenen oder der Verstorbenen nochmal irgendwie, dass man die nochmal würdigt. Jetzt, wie erklärt ihr euch das, oder? Dass man zwar vielleicht gar nicht in die Kirche geht, aber wenn es dann richtig, richtig schwierige oder schöne Momente sind, dass eben auch plötzlich gleich so wie etwas ist, was man machen will, mit anderen Leuten in der Kirche.
Ja, ich glaube, da ist halt Säkularisierung einfach ein Thema, dass der Glaube, die Religion ist etwas sehr Privates geworden und man tut das so ein bisschen, ja, an den Rand schieben. Also, es muss nicht unbedingt negativ sein. Ich glaube, das ist einfach eine Tatsache, dass das nicht mehr so etwas ist, wo im Alltag so stattfinden soll. Also, es ist ja auch bei der Beerdigung oder beim Abschied rund um einen Tod von einem Familienangehörigen beispielsweise, hat sich dort ja auch sehr viel verändert. Also, man hat das auch so ein bisschen rausgenommen.
Ja.
Man tut die verstorbene Person nicht mehr in der Stube aufbauen, zum Abschied nehmen. Das ist alles sehr steril und worden. Ich glaube, das ist wie so eine Tendenz von der Zeit. Das muss nicht schlecht sein. Ich glaube, nur weil eine Kirche oder wir als Kirche an einem anderen Punkt stehen, heisst das nicht, dass wir nicht mehr relevant sind oder nicht mehr können relevant sein, wenn wir uns es dazugeben, dass wir es eben noch sind. Und können sagen, ja, wir haben etwas zu sagen und wir haben etwas zu bieten. Und gerade in diesen Schwellenmomenten eben von Taufe, Hochzeit, auch Konfirmation, Beerdigungen, sind wir Fachpersonen, schlussendlich.
Und empfindet ihr euch ja auch als Dienstleister?
Ja. Ja, das ist auch etwas, was sicher zugenommen hat. Man ist die dienstleistende Person, da muss man immer auch so ein bisschen, manchmal ein bisschen gegen haben. Also, wie zum Sagen, wir sind nicht, ein anderes Geschäft, sondern wir sind die, die ganz viel Zeit haben, die aber auch eben wollen, oder Dialog wollen, die Auseinandersetzung wollen, die vielleicht auch mal unangenehm sind.
Wenn jemand stirbt und ihr zu den Familienangehörigen geht, für all die Trauerfeier vorzubereiten, da tut man ja über eine Verstorbenen oder die Verstorbenen reden, man tut so ein bisschen Deckdaten, was wichtig ist. Wie geht ihr da vor? Also, wie findet ihr den Zugang? Das ist ja nicht immer, aber oft schwierige Momente, oder?
Ja, es ist so ein bisschen herauszufinden, wie viele Fragen braucht es und wie viel zuhören. Oft braucht es einfach ein Dasein und eine Offenheit und den Raum schaffen, für das Gespräch zu erzählen über die verstorbene Person. Und dann schon so ein paar Fragen. Ja, was ist denn Was war der schönste Moment im Leben von dieser verstorbenen Person? Oder über was hat er gestritten? Also auch so ein bisschen nach den Brüchen im Leben fragen. Und bei diesen Familien kommen die? Ist eine Offenheit da? Und in anderen Familien ist das nicht so da. Und dort auch zwischen den Zielen lesen. So ein bisschen. Ohne das nachher irgendwie anzuprangern oder irgendwie gross vorzustreichen. Aber einfach die Ambivalenz vom Leben und die Brüche vorzuheben und auch anzusprechen.
Gibt es auch Momente, wo ihr eure Grenzen kommen?
Ja, also gerade wenn es junge Menschen sind, die gestorben sind, durch einen Suizid zum Beispiel, dann ist schon, braucht es sehr fest auch die Professionalität, um gerade dann auch an der Abdankungsfeier selber sich nicht mitzureissen von den Emotionen.
Lernt man das im Studium?
Nein, im Studium nicht. Im Studium lernt man eigentlich sowieso nicht so viel für den Beruf. Es ist dann mehr Ausbildung im Vikariat, wo man das lernt. Aber es ist schon auch sehr viel Learning by Doing, habe ich das Gefühl, in unserem Beruf.
Mhm. Und vielleicht kann man ja da auch noch von der Erfahrung von Eltern oder erfahrenen Leuten, das ist ja wie jedem Beruf, oder? Also wenn du irgendjemanden hast im Team, der vielleicht das schon sehr lange macht.
Auf jeden Fall. Mhm. Ja, wir haben ja in den ersten Amtsjahren sind wir verpflichtet zu Coachings, zu Austausch, Supervisionen und dort passiert sehr viel.
Mhm. Bevor wir das zweite Lied hören, noch eine Frage. Was ist eigentlich schwieriger, eine Predigt zu schreiben oder an einem Kind zu erklären, was Gott ist?
Das hat beides seine schwierigen Sachen. Ich würde sagen, es ist schwieriger, einem Kind zu erklären, was Gott ist.
Ja, ich hatte ein Erlebnis eben mal mit meiner Tochter, die ist jetzt inzwischen 16, ich darf das, glaube ich, erzählen. Dann war sie sehr klein und der ganze Tag war wirklich ein Trubel. Und dann hat sie schon lange schlafen und dann ist wirklich so die 1-Million-Dollar-Frage, irgendwie um 5 vor 10 am Abend, schon total übermüdet. Du, wer ist eigentlich der Gott? Und ich dachte, ja, jetzt wäre es gut, wenn ich wie Hilfe hätte in dem wollen. Das sind so die Fragen. Wir kommen zum nächsten Lied von der Whitney Houston, «I Look to You». Warum?
Ich bin sehr grosser Whitney Houston-Fan, muss ich zugeben. Mir hat das Lied dann sehr berührt, weil sie das ja am Ende von ihrem, auch von ihrem Leben schlussendlich nachher geschrieben hat oder gesungen hat. Und ich habe dann mal eine Aufnahme noch gehört, gesehen, wo ihre Stimme so gebrochen ist in dem Lied, wo sie das Lied gesungen hat. Und das hat mich dann sehr berührt. Es war so ehrlich, so echt. Und dort die unglaubliche, das Vertrauen und den Glauben, den sie in sich hatte, das hat mich sehr beeindruckt.
As I lay me down, heaven hear me now, I'm lost without a cause. After giving it my all, winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. Searching for that open door.
I look to you. strength is gone. In you I can be strong. I look to you.
Das ist der Klartext auf Radio Kanal 3 und Aschur.ch. Die Woche, heute an diesem Osterwochenende mit der Pfarrerin, mit der Lea Wenger. Lea Wenger, wir haben vorhin von eurer Zeit geredet, wo ihr auch beim Fernsehen das Wort zum Sonntag auf SRF habt moderiert und wo das dann ist bekannt worden. Seid ihr auch mit einem Satz zitiert worden, den ich sehr schön gefunden habe. Ich bin überzeugt, dass die biblischen Geschichten dazu beitragen, die Welt im Kleinen und Großen zu verändern, indem ich sie erzähle, entfalten sie ihre Kraft. Welches ist eure liebste Geschichte aus der Bibel?
Ich glaube, die Stelle... Ja, ist noch schwierig zu sagen, es gibt viel.
Oder vielleicht eine, die noch gefällt. Meine ist Geschichte von Noah gewesen.
Nein, ist wahr. Ja. Da würde ich jetzt gerne nachfragen, warum. Das ist jetzt die Pfarrerin in mir.
Ja, das dürfte.
Warum?
Das ist, ich glaube, ich habe als Kind immer wahnsinnig, ich war sehr ein Tierkind gewesen. Also sehr, ich habe nicht können umgehen mit irgendwie herumstreuenden Hunden. Das hat mir das Herz gebrochen. Dann habe ich aber wochenlang nicht können schlafen, wenn ich einen habe gesehen. Und das war für mich so eine schöne Vorstellung gewesen, dass man all die Tiere auf dem Schiff versammelt und so. Und dass die dann gerettet werden. Am Schluss kommt etwas Gutes raus. Irgendwie das Tragische und was sonst noch und all die Leute, die sie ums Leben kommen, habe ich wie einfach in meinem Kindlichen habe ich irgendwie vor aussen gelassen und habe mich einfach auf die Tiere in diesem Geschützten, in dieser Arche. Ich habe das so ein geborgenes Gefühl gefunden, dass mich die alle gerettet
haben. So schön.
Schön. Genau. Ja, oi.
Meine ist, also eine von der liebsten Geschichten ist die vom Jakob, wo er zurückkehrt, eigentlich aus der Verbannung, ja, er ist ja ins Exil und wo er mit dem Engel oder mit dem Boten von Gott kämpft. Und er geht da zurück, weiss nicht, was auf ihn zukommt, wie seine Brüder, der Esau, wieder reagieren. Die sind ja im Streit auseinander, mhm. Oder Jakob hat sich eigentlich nicht so korrekt verhalten.
Genau.
Und der das Ringen, mit Gott oder mit einem Boten von Gott. Und es heisst dann auch, dass er eigentlich einen Schmerz davon trägt in der Hüfte. Also es ist dort etwas passiert und es ist nicht einfach weg gewesen, sondern er hat mit sich müssen ringen, für wieder zurückzukommen, für diesen Schritt zu machen. Mhm. Und so ein bisschen sinnbildlich für all die Brüche und Schritte in unserem Leben, die wir müssen machen müssen, wo uns nicht narbenlos weiterschicken. Und gleich am Schluss tut der Bote, der Engel, tut Gott der Jakob segnen. Mhm. Und gibt ihm wirklich so die Kraft und die Zusage, du bist gut, wie du bist, geh deinen Weg.
Mhm. Das ist lustig, was ihr sagt, wegen den Narben. Oder? Es gibt ein Lied von Giovanotti, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, und da ist ein Satz, ist «E ogni cicatrice è l'autografo di Dio». Also jede Narbe ist eigentlich ein Autogramm von Gott. Das geht so ein bisschen da rein. Was habt ihr für, wo müsstet ihr ringen mit Gott oder mit einem Engel? Wo ringet ihr? Mit dem Glauben vielleicht auch?
Ja, immer mal wieder. Das hat ja viel auch mit der Frage, oder ich ringe viel auch mit der Frage, ja, was kann ich denn ausrichten in dieser Welt? Ich glaube schon, ihr habt früher im Gespräch, habt ihr gefragt, ja, als junge Frau und so, warum macht man denn das? Und ich glaube, man muss so ein bisschen einen Wunsch zur Veränderung der Welt haben, irgendwie. Und dort zu merken, schon auch als Neueinsteigerin, denn zumal bin ich ja jetzt nicht mehr, aber zu merken, es ist noch schwierig, etwas zu verändern und sich auch so ein bisschen von dieser Illusion vielleicht auch zu heilen, dass man von heute auf morgen etwas verändern kann und gleich das Widerständige behalten, dass man etwas verändern kann. Und ich glaube schon auch, ich glaube, als Kirchen, als Pfarrperson hätten wir sehr viele Möglichkeiten, etwas zu verändern und der Gesellschaft, der Welt so eine neue Ausrichtung zu geben.
Ihr sagt von euch selber, ihr seid Feministin. Gibt es eigentlich auch feministische Bibelgeschichten oder Figuren?
gibt es sehr viel, oder sehr viel, ja, ich denke, die weiblichen Figuren gehen so ein bisschen unter.
Mhm.
Ja.
Gibt es eine, die euch sehr nahe ist?
Ja, Ruth und Nomi zum Beispiel, die so unterwegs sind, Mutter und Tochter, Schwiegertochter, Mutter und Schwiegertochter, genau, die unterwegs sind, auch wieder in ein fremdes Land, wo zusammen ohne Begleitung von einem männlichen Oberhaupt sich müssen behaupten.
Mhm.
Na, Maria natürlich, aber das ist immer so ein bisschen, die ist schon so ein bisschen, ja, Maria ist ein schlechtes Beispiel.
Maria Magdalena vielleicht?
Auf jeden Fall. Mhm. Maria Magdalena, genau.
Die ja oft jetzt auch gelesen wird als Begleiterin oder als Frau und als Partnerin vielleicht auch von Jesus. Oder?
Ja, und ich finde es halt schön, wenn diese Figuren nicht nur als beispielsweise Partnerin von, sondern mhm. als eigenständige Menschen, mhm. die eine eigene Geschichte haben, gelesen werden und ja. erzählt werden.
Mhm. Es gibt ja sicher Textstellen in der Bibel, wo der heutzutage, man sagt, also heutzutage kannst du das erstens mal nicht mehr so sagen und zweitens entspricht es nicht dem Bild, das wir heutzutage haben, auch von der Frau. Ich sage jetzt mal, dem patriarchalen Textstellen in der Bibel. Wie geht ihr mit denen um? Tut ihr die einfach überlesen? Kämpft ihr mit ihnen? Oder tut ihr irgendwie dagegen predigen?
Mir fallen die Stellen nicht so schwer, oder? Ich muss mit denen wie nicht ringen, weil ich es einfach fest in den Kontext setzen kann. Also, es ist in dieser Zeit ist das entstanden und hat dann so gestummen, hat dem Weltbild entsprochen, ist auch aus einer Feder von einem wahrscheinlich männlichen Schreiber entsprungen. Also, mhm. Muss alles im Kontext gelesen werden. Darum, ich würde sie sicher ansprechen, probiere es aber auch nicht zu fest ins Zentrum zu drücken, weil sie aber es braucht sehr viel Hintergrundwissen, um sie einordnen. Also ja.
Das ist ja sowieso etwas, oder, wo nicht nur in der Bibel, sondern auch sonst in der Gesellschaft oft werden wir mit Sachen oder der Literatur oder in der Kunst konfrontiert, wo man heutzutage auch so nicht mehr wird oder könnte oder dürft. Aber es ist in einem Kontext passiert. Und da gibt es ja wie zwei Schulen. Es gibt die sagen, man muss das alles ändern. Und es gibt die sagen, man muss es eben in einen Kontext stellen und ansprechen. Zu wem? Dann gehören die eher zu den Zweiteren.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Wie feministisch ist die reformierte Kirche?
Ja, es gibt eine sehr feministische Strömung, würde ich sagen. Es gibt sehr viele junge PfarrerInnen, die sich sehr feministisch äußern oder einsetzen, für feministische Anliegen einsetzen. Aber wie bei so vielen grossen Organisationen ist die reformierte Kirche sehr divers, ist auch schön, ist für viele Menschen da mit verschiedenen Hintergründen. Darum ist die Frage noch schwierig zu beantworten.
Ja.
Es ist sehr vielseitig.
Mhm.
Aber ich glaube schon, dass es zunimmt.
Und findet ihr, Kirche muss politisch sein? Oder sollte sie nicht einfach auch ein Hort sein, wo eben das alles nicht stattfindet?
Nein, ich finde, Kirche muss sehr politisch sein. Ich glaube, wenn wir nicht politisch sind, dann nehmen wir uns die Relevanz einerseits. Aber, wir sind nicht bei den Menschen, weil Politik ist Gesellschaft, ist das, was uns formt, was uns dreht, was Ausdruck ist von dem, was uns beschäftigt. Ja, wenn wir nicht politisch sind, über was wollen wir denn sonst reden? Also, jede Aussage ist ja fast politisch. Der Jesus war politisch.
Mhm.
Also, wenn man der Jesus-Turn machen, ja, er ist sehr politisch gewesen, eigentlich, auf seine Art.
Ein Rebell.
Ja.
Mhm. Ihr seid eine junge Frau in der Kirche, aktiv. Ihr habt es vorhin auch gesagt, ganz am Anfang, eben, ihr habt 30 Leute durchschnittlich, wo zu Predigt kommen. Das ist ein Thema überall. Wie erreicht man die jungen Leute, dass sie auch wieder mehr in die Kirche kommen? Was würdet ihr machen, dass wieder mehr Leute, auch junge Leute, sich angesprochen fühlen?
Es wird auch sehr viel gemacht. Also ich glaube, dort wird auch in den Medien manchmal ein kleines einseitiges Bild transportiert mhm. von Kirchen. Es wird viel über die leeren Kirchenbänke geredet, aber das ist einmal am Sonntagmorgen und manchmal in der Kirchengemeinde nicht einmal alle Wochen. Wir machen sehr, sehr viel mehr. Also all die sozialen Aspekte von Kirchen, die nehmen viel grösseren Teil schlussendlich ein. Also, ich sage jetzt Mittagstische zum Beispiel. Mm. Die ganzen Angebote für alte Menschen, wo vielleicht je nachdem eine politische Gemeinkapazität hat und wir füllen das auf. Alles, was so ein bisschen zwischen den Maschen durchgeht, kann bei uns aufgefangen werden. Wir können schnell und unbürokratisch können wir auch finanzielle Hilfe leisten. Aber direkt gefragt wegen den jungen Menschen. Ich glaube, dort ist ein grosser Grundstein, den wir legen können im Unterricht, also KW, kirchliche Unterweisung. Ich glaube, wenn wir dort erlebnisreich können mit ihnen über Themen vom Leben diskutieren oder mit ihnen dort eine gute Zeit haben, auch Ansprechpersonen für sie werden, gerade bei Jugendlichen, 7., 8., 9. Klässler, Ansprechpersonen sein, außerhalb der Familie, außerhalb vom Schulsystem, dann glaube ich, dann haben wir gute Chancen, dass die auch wieder zurückkommen. Ich glaube, es ist eine Illusion, dass wir uns sagen, ja, wir wollen die, ich sage jetzt mal, 25 bis 35 oder ja, 20 bis 30-Jährigen, die wollen wir in der Kirche haben. Das ist einfach eine Realität. Man hat dann anders im Kopf, man hat keine Zeit.
Ja, braucht Familie, Beruf.
Genau. Mhm. Aber zu näher wieder zurückkommen, das glaube ich, das ist wie, dort müssen wir ansetzen.
Jetzt ist es ja so, ich kann es wirklich nur sagen, weil ich katholisch bin aufgewachsen und das ist ja sehr zeremoniell, das ist eine Show fast, oder? Also, wo wir haben, wir Katholiken, die wenigen Gottesdienste, die ich bei der reformierten Kirche habe erlebt, das ist eher nüchterner, es wird auch gesungen, aber es ist nicht so pompös. Denken Sie, dass das würde helfen, wenn man es noch so ein bisschen könnte, aufpeppen könnte?
Ja, es wird immer wieder gefragt. Wird auch probiert. Es funktioniert auch in den Kirchgemeinden. Es ist immer die Frage, ist man an einem Standort, wo das gefragt ist? Mhm. Wir haben sehr viel, oder wir sprechen sehr viele jüngere Menschen auch an mit Familiengottesdiensten. Da haben wir eher so ein bisschen Erfolg, wenn man das sagen kann. Wo wir auch schnell mal irgendwie über 100 Leute zusammen haben, wenn es ja, ein bisschen beweglich ist, wenn man auch mal irgendwie, wir haben Sämli gesehen, die Töpfchen zum Beispiel im Gottesdienst, wenn man so Sachen macht, dann spricht man, glaube ich, schon viel an oder man kann ausprobieren. Jugendgottesdienste machen wir auch immer wieder. Andere Musik ist auf jeden Fall das Thema.
Weil zum Beispiel so Freikirchen sind ja dort viel offensiver, oder? Die machen wirklich so was wie Popkonzerte und so. Die Konkurrenz ist gross, oder?
Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, da können wir uns von den Freikirchen auch sehr viel abschauen. Dürfen wir auch. Gerade alles, was das Technische angeht. Wir grenzen uns aber auf eine Art auch davon ab, weil wir sagen, uns ist der Inhalt sehr wichtig. Und natürlich in Freikirchen ist eine grössere Verbindlichkeit da. Kontrolle, ja, wenn man es negativ sagen will, aber eine Verbindlichkeit ist da. Und wir sind sehr offen, sehr zurückhaltend. Er hat seine Vor- und Nachteile. Aber sicher, ja, moderne Musik ist etwas, wo man mehr den Fokus müsste legen.
Lea Wenger, euer Beruf ist viel, ihr habt gesagt, Administration auch, Sachen, die sich wiederholen, wo man aus sich heraus auch etwas muss erschaffen und kreativ sein. Gibt es auch so Momente vom Wunder?
Ja, die gibt es immer wieder. Ja, und das ist eigentlich immer, wenn ich mit Menschen im Gespräch war. Oft in Trauergesprächen, wenn ich merke, was für ein Leben, das die Menschen gelebt haben. Oder mit den Kindern ein Weihnachtsspiel aufzuführen. Das ist immer ein Wunder. Also die Augen zu sehen und die Energie und die Freude und die Leichtigkeit. Und der dürfen dabei sein. Das ist sehr schön.
Meine letzte Frage. Wir feiern das Wochenende Ostern, eben Karfreitag, wo Jesus ist gekreuzigt worden, nach der Ostersonntag als Tag von der Auferstehung. Wenn ihr jetzt einen Abend allein hättet mit dem Jesus, was würdet ihr fragen?
Ja, da müsste ich mich fest irgendwie vorher vorbereiten, dass ich nur eine Frage würde stellen.
Oder über was würdet ihr mit ihm reden?
Ja, vielleicht würde ich ihn fragen, ob es gut kommt. Nicht einmal mit der Kirche im Speziellen, aber ob es gut kommt mit uns Menschen. Aber das würde er auch nicht können beantworten. Vielleicht zum Glück. Ja, weil manchmal ist es schon, man schaut in die Welt raus und denkt, wie können wir das Ruder noch umreissen? Können wir das Schiff noch, die Arche Noah, noch auf trockenen Grund bringen? So, und ja, ihn vielleicht fragen, hey, Machen wir mal ein bisschen Hoffnung.
Wir kommen zum letzten Lied. Passt vielleicht auch ein bisschen. Von der Tracy Chapman, Talking About the Revolution. Warum?
Auch sie ist einfach hat eine grandiose Stimme, ist ein grandioser Mensch. Sie ist sehr politisch. Auch in diesem Lied. Und hat dort ja angesprochen, die Revolution, die wird stattfinden zugunsten von denen, die wenig oder nichts haben.
Mhm. Also eigentlich auch eine Botschaft von Jesus, sozusagen.
Ja, genau. Mhm.
Merci vielmals für das Gespräch, Lea Wenger.
Merci vielmals.
Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no, talking about a revolution.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Klartext wird euch präsentiert von Klaus und Kappeler AG in Brück, eurem Photovoltaik-Spezialist. Ob Planung, Neuinstallation oder Unterhalt, alles aus einer Hand für eine leistungsstarke PV-Anlage. Mehr unter g-k.ch.